Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast. Mein Name ist Janine Diekmann und heute nehmen wir eine Folge auf zu meinem Monatsthema Broken Brains. Und ich habe euch beim letzten Mal angekündigt, dass ich zwar den Ronald im Interview habe, den habe ich schon interviewt, den werdet ihr Anfang Juni hören zu dem Thema LPP. Und heute werden wir uns dem Thema Burnout-Irrtum ein bisschen annähern und ich werde ein bisschen was zum Burnout sagen und ja, wie ich das erlebt habe, als ich damals in die Depression gefallen bin. Und viele werfen diesen Begriff tatsächlich in einen Pott und gleich am Anfang möchte ich damit mit diesem Mythos aufholen oder da möchte ich gerne zur Klarstellung beitragen. Also Burnout und Depression sind grundsätzlich erstmal zwei verschiedene Paar Schuhe, die zwar eine sehr große Schnittmenge haben, was so die Symptome angeht, aber ein Burnout ist eben etwas, was nicht diagnostiziert wird. Es ist also keine klassische Diagnose in dem Sinne, die du dir bei dem Hausarzt oder so abholen kannst, sondern das ist eher ein Zustand des gefühlten Ausgebranntseins. Und wenn du aber an einer Depression erkrankt bist, dann hast du auch eine Diagnose von deinem Arzt, Therapeuten. Und es ist schon wichtig, sich über die Begrifflichkeiten quasi klar zu sein. Also oftmals werden Depressionen in dem Zusammenhang genannt. Ich werde euch gleich auch einmal meine Stufen des Burnouts zeigen. Wer bei YouTube zuschaut, der kann es auch sehen, sonst erkläre ich es gleich hier in dem Podcast. Es gibt schon eine Verbindung zu dem Thema Depression, aber es ist so schwierig, es voneinander zu trennen, wenn man nicht fachlich drinsteckt. Und ich habe die ganze Zeit versucht, in meinen Büchern irgendwie eine kurze Erklärung zu finden, wie kann ich es euch schmackhaft machen oder wie kann ich es euch einfach erklären. Und bei dem, ich sag mal, unterm Strich, ob ich bei der Deutschen Depressionshilfe schaue oder bei der Depressionsliga oder ich hier meine Bücher hier auch habe, die überall ist der Unterschied primär der, dass das eine eben ein diagnostizierbarer und an klaren Kriterien festgemachte Erkrankung ist und der Burnout eben nur ein gefühlter Zustand. Aus eigener Erfahrung, und da weise ich ja jetzt zumindest in diesem Monat immer wieder darauf hin, das ist meine eigene Erfahrung, ich bin kein Therapeut, aber aus meiner Erfahrung ist es eben schon so, ich habe die diagnostizierte Depression gehabt, bezeichne mich weiterhin als trockener Depressionserkrankter. Also mir kann das durchaus immer wieder passieren. Und es ist aber ein, zumindest der Auslöser oder der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war eben das Burnout, das Ausgebranntsein. Und viele verbinden das tatsächlich nur mit dem Bereich Arbeit. Da sage ich, okay, Ausgebranntsein kann immer passieren, auch in einem anderen Kontext. Es muss nicht immer mit Arbeit zu tun haben. Hier in diesem Podcast reden wir natürlich viel über das Arbeitsumfeld und was Persönlichkeit damit zu tun hat und. Und ich möchte euch heute einfach mal den Burnout ein bisschen näher bringen in dem Firmenkontext, in dem Kontext, wo du dir vielleicht auch diesen Podcast anhörst, wenn du Führungskraft bist, wenn du Unternehmer bist. Was kannst du eigentlich tun und woran kannst du eigentlich erkennen, ob mal deine Mitarbeiter oder du selber vielleicht auch schon zumindest auf dem Weg des Ausgebranntseins bist. Und für alle, die es gerne nochmal genauer nachlesen wollen, ich werde euch von der Deutschen Depressionshilfe ein dreiseitiges eine Begriffserläuterung zwischen Burnout und Depression nochmal in den Shownotes verlinken. Dort wird auch ganz klar gesagt, es gibt keine international akzeptierte Diagnose Burnout und es gibt keine klare Diagnosekriterien, aber es gibt eine große Überschneidung mit den Symptomen. Und es ist wichtig, dass sich das auch ein Arzt, Therapeut einmal anschaut, reden wir wirklich über Depression oder Burnout. Ich erkläre es euch an einem Beispiel. Während du dich ausgebrannt fühlst und wenn du nur in Anführungsstrichen ein Ausgebranntsein hast, kann durch Zurücktreten und etwas weniger tun und vielleicht auch mal einfach 4 Wochen Urlaub, kann dieses Gefühl weg sein und du kannst auch wieder, du kannst deine Tanks wieder füllen. Beispiel, sagst du einem Depressiven, naja, komm, hau dich mal 12 Stunden ins Bett und dann wird das schon wieder. Nein, da ist die das lange Schlafen für eine Depression kann sogar verschlechternd wirken, also das ist nicht förderlich. Es gibt Therapien, wo gerade mit Schlafentzug bei depressiv erkrankten Menschen gute Erfolge geschaffen werden. Oder wenn du jetzt einem Depressiven zum Beispiel sagst, ach komm, mach mal 4 Wochen Urlaub auf Tahiti. Das ist bei einem Ausgebrannten, also bei einem Burnoutler, ist das vielleicht etwas, was ihm hilft, was ihm die Akkus wieder auftanken lässt und wo er auch einfach ein gutes Gefühl bei hat, einfach nichts zu tun. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, hat man mich in Urlaub geschickt, bin ich bald wahnsinnig geworden. Denn zu der Zeit wusste ich ja noch nicht, wie das heißt. Also man hat auch lange um diese Diagnose herumschlawenzelt irgendwie, also irgendwie in meiner Wahrnehmung zumindest. Wahrscheinlich hat mir das der Therapeut gesagt, aber ich habe es nicht wirklich wahrgenommen. Und ich bin auch in Urlaub gefahren und immer, wenn ich an fremden Orten war, hat mich die Panik übermannt. Also fremde Orte waren auch manchmal einfach eine neue Straße in der Stadt, die ich gefahren bin. Und es war einfach nichts mehr in meiner Kontrolle und da hat die Panik quasi offene Scheuntore gehabt. Da bin ich sauber regelmäßig in Panikattacken gelaufen. Und wenn du jetzt einem depressiv, also einem Menschen, der Depression diagnostiziert hast, wenn du dem natürlich sagst, mach mal ein bisschen Urlaub, dann wird das schon. Das kann schon schief gehen. Also, wenn du, ich möchte in diesem Podcast so ein bisschen auf die Burnout-Spirale drauf eingehen und was du tun kannst und wie du es erkennen kannst, auch in deinem Arbeitsumfeld. Und dabei ist es eben wichtig zu wissen, ein Burnout und eine Depression sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Und grundsätzlich gilt für dich immer, bitte selber zu einem Therapeuten gehen, wenn du merkst, es geht nicht mehr. Oder präventiv etwas dafür tun, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und wenn du das bei deinen Mitarbeitern siehst oder in deinem vielleicht auch privaten Umfeld, durchaus Hilfe anbieten, sagen, Mensch, wie wäre es mal, wenn du dir da professionelle Unterstützung holst? Und das kann dann auch in Form von Therapie, in Kombination auch Coaching, also da arbeite ich auch mit. Wenn der Therapeut das weiß, dann arbeite auch ich mit dem Therapeuten zusammen im Bereich des Coachings. Und da kann man durchaus was tun, dass man einfach auch schneller aus dieser Spirale, aus diesem Hamsterrad wieder rauskommt. Wie gesagt, das verlinke ich euch in den Shownotes. Da habt ihr einfach nochmal was. Und damit ihr mal eine Idee bekommt, wo man sich so ein bisschen einstufen kann, habe ich euch die Burnout, die 12 Stufen von Freudenberg mitgebracht. Das ist eine, ich nenne es mal Skala, wo man so eine gewisse Selbsteinschätzung machen kann. Wie weit bin ich eigentlich in dem Bereich und was bedeutet das eigentlich in meinem täglichen Doing? Als erstes, ohne dass ich euch das jetzt zeige, ich brauche natürlich irgendwie einen Fokus drauf. Also ich merke bei meinem Kollegen oder bei mir selber irgendwie, dass ich kriege die Sachen nicht mehr gut auf die Reihe. Ich habe irgendwie zu viel. Vielleicht fühle ich mich auch irgendwie überfordert in der Situation, weiß aber, ich habe das sonst ganz gut hingekriegt. Oder ich beobachte es bei meinem Kollegen, dass der auf einmal Dinge vergisst oder irgendwie auch seine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt, da können wir dann schon mal irgendwie mal ein bisschen wachsam sein. Oftmals geht es leider im Alltagsrauschen so ein bisschen unter und wir dürfen uns im Bewussten einfach immer wieder ein bisschen, immer wieder mit dem Thema beschäftigen, weil wenn wir das nicht tun und uns das irgendwie bewusst aufs Tableau holen, rutscht das immer in unser Unterbewusstsein und dann haben wir das einfach nicht drauf und meistens merken wir es dann zu spät, wir selbst oder wir bei unserem Kollegen oder Mitarbeiter, dass da irgendwas im Argen ist. Ich teile ganz gerne einmal mit denen, die bei mir bei YouTube zuschauen, teile ich einmal gerne die Freudenbergsche, das Stufenmodell und da siehst du es, also ich gucke jetzt einmal zur Seite, beziehungsweise ja, ich habe es vor mir liegen. Du siehst diese 12 Stufen und das ist auch ein Modell, was ich gerne, wenn ich im Führungskräftetraining bin oder auch in, ich biete ja auch an meiner eigenen alten Schule ein Unterricht an für angehende Führungskräfte. Denen zeige ich das auch ganz gerne, dieses Stufenmodell, denn es ist oftmals leichter, wenn wir erstmal etwas begreifen mit unserem Wissen, um dann uns in die Situation reinzufühlen. Und wir haben so die Stufe 1 bis 3. Wenn du beobachtest, also nicht alle, die einen gesteigerten Ehrgeiz haben, sind jetzt grundsätzlich Burnout gefährdet. Aber wenn du eben siehst, okay, so ist Herr Meyer-Müller-Schulze sonst und auf einmal hat er so eine Art Hyperaktivität oder du selbst hast einen gesteigerten Ehrgeiz und vernachlässigst deine eigenen Bedürfnisse. Damit meine ich deine Hobbys. Ach, ich kann ja auch morgen zum Sport gehen und morgen gehst du doch nicht zum Sport. Ich wollte mich ja gesund ernähren. Ach, heute geht der Snickers trotzdem. So, dann, das ist nicht schlimm. Also schlimm sowieso nicht, aber das sind so die ersten Stufen, wo man merkt, okay, irgendwie ist was anders. Gesteigerter, du bist, du bist einfach agiler, so kann man es vielleicht sagen. Bei der Stufe, ich sag mal, 4 bis 6, da geht es um eine zunehmende Überforderung. Also macht vielleicht Überstunden, die eigentlich nicht notwendig sind. Du selber hast irgendwie das Gefühl, du kriegst es irgendwie manche Dinge nicht mehr so gut hin. Du leugnest auch Probleme, weil dein Mann oder deine Frau zu Hause haben eigentlich schon gesagt, Alter, du arbeitest zu viel, hast gar keine Zeit mehr für die Familie. Ja, ist ja nicht so schlimm. Und auf einmal sind Werte, die wie Verlässlichkeit oder Gerechtigkeit oder Partnerschaft oder Beziehung oder was auch immer du für Werte hast, auf einmal wechselt so sehr extrem dieses Wertekorsett bei dir. Und das ist so ein Anzeichen, wo ich immer sage, boah, ey, wenn der Typ sonst immer sehr verlässlich war und auf einmal immer unpünktlich ist, man sich nicht auf sein Wort verlassen kann, Dinge vergisst, wichtige Termine einfach vergisst, könnten wir schon mal darüber reden, ob wir nicht mal einfach uns in dieser Burnout, also dieses Ausgebranntsein, mal ein Stück zurücknehmen. Da ist so, da geht schon mal die gelb-rote Lampe an. Da kann ich ziemlich gut mit Freunden, also mit ich sag mal, einfachen Methoden, also nicht therapeutischen Methoden, kann ich eine ganze Menge wieder gut machen. Auch Präventionskurse, Coachings, eine Hypnose oder einfach mal ein tolles Gespräch mit einem Freund rausnehmen, Urlaub machen, Wochenende mal wegfahren. Das können alles Mittel sein, um diese erhöhte Reizbarkeit und auch diese erhöhte gefühlte Überforderung einfach ein bisschen wieder zu dämpfen. Also was will ich eigentlich reflektieren? Wo wollte ich eigentlich hin? Was mache ich hier eigentlich? Laufe ich eigentlich in die richtige Richtung? Das sind alles die Themen, in dem Bereich arbeite auch ich präventiv und unterstütze Menschen und Organisation dabei, dass es gar nicht erst weitergeht. Ab Stufe 7 habe ich es auch so plakativ hier in diesem Modell. Ab Stufe 7 kann man sagen, benötigt man eigentlich therapeutische Hilfe. Wir haben die erhöhte Reizbarkeit, ne? Also es ist, manchmal ist das sehr, sehr schwammig mit den Grenzen, aber das ist nun mal ein Modell. Also wir haben die erhöhte Reizbarkeit, wir haben sichtbare Verhaltensänderungen. Also jemand, der eigentlich immer sehr ruhig ist, eskaliert auf einmal, wirkt zum Choleriker. Oder auch andersrum, einer, der sonst irgendwie hochgeht wie ein HB-Männchen, zieht sich zurück. Könnte etwas sein, wo man sagt, okay, das ist eine Verhaltensänderung, die ist auffällig. Jemand zieht sich so zurück, dass er eigentlich sagt, ach, nee, heute komme ich nicht mit zu Kumpel XY oder heute mache ich diese Veranstaltung nicht mehr mit, obwohl man weiß, okay, derjenige ist immer dabei. Achtung, Achtung. So, und dann wird es eigentlich sehr spannend. Dann kommen wir schon, wie das Bild auch zeigt, auf die Reserveleuchte. Stufe 10 ist die Antriebsschwäche und innere Leere. Und Stufe 11 die Depression und Angst. Depression ist da eher die depressive Verstimmung, denn eine Depression muss diagnostiziert werden vom Therapeuten. Und dann kommt die völlige Erschöpfung und der Burnout. Was zu sagen ist zu diesen einzelnen Stufen, es ist wie bei dieser Tanknadel, so der erste halbe Tank, der geht irgendwie gefühlt, dauert es ewig, bis es runtergeht auf die Hälfte des Tanks. Hast du die Hälfte deines Tanks erreicht, wie beim Auto, geht die zweite Hälfte irgendwie potenziell schneller. Und so kann man es auch bei den Burnout-Phasen sagen, dass nach diesem Phasenmodell, also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, ich bin ab Stufe 7, bin ich sauber nach unten gerauscht und das waren Tage. Also ich habe Wochen, Monate und Jahre lang manche Dinge am Leben gehalten in den ersten 6 Phasen, ersten 6 bis 7 Phasen. Und das ging immer rauf und runter. Aber als ich dann diesen Tipping Point hatte, also damals hat mein Therapeut mir das erklärt als Lichtschalter und das ist eine ziemlich gute Metapher. Du wippst immer am Lichtschalter und irgendwann klackt er um. Und wenn der umklackt, dann geht's schnell. Und so war es bei mir auch. Ich habe eben die Anzeichen eines Burnouts gehabt, bin auch erstmal Burnout-mäßig zum Arzt gegangen. Und bei mir wurde aber eine Depression diagnostiziert, weil es viele andere Dinge gab, die dazu geführt haben, dass ich eben auch an den Depressionen erkrankt bin. Und ich kann auch mit einer, also auch wenn ich in der Stufe über die 7 bin und therapeutische Hilfe habe, kann es durchaus sein, dass ich mit einem Rückzug von vielleicht einem Monat oder 3 Monate durchaus gute Erfolge trage, also davon trage. Und dann sind wir auch da eher sicherlich in dem Thema Burnout-Syndrom und nicht in der Depression. Aber das ist eben etwas, es wird immer häufiger. Also gerade diese Burnout-Erschöpfungszustände werden immer häufiger. Wenn ich mir Krankenkassenreports angucke, denke ich, okay, die ganze Welt ist voller Depressiva. Ich glaube, das ist oftmals, also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, dass sehr oft Depression diagnostiziert wird von unwissenden Therapeuten und Ärzten, weil sie für das Burnout-Syndrom eben keine Behandlungsgrundlage haben. Und man will ja irgendwie demjenigen, der da jetzt vor dir sitzt, auch helfen. Ich glaube, dass oftmals eine Depression diagnostiziert wird, obwohl wir eher ein Burnout-Syndrom haben. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung dazu. Wir wollen aber, oder ich möchte mit diesem Podcast aber eigentlich darauf hinaus, euch nicht, ich sag mal, diesen Schlamm immer wieder aufzuwühlen, wo ist eigentlich Worst Case, sondern ich möchte euch eigentlich mit diesem Podcast so ein paar Impulse geben, dass ihr da gar nicht erst hinkommt und nicht mit eurem Therapeuten darüber diskutieren müsst. Seid ihr jetzt Burnoutler oder seid ihr Depression? Seid ihr ein Mensch mit diagnostizierten Depressionen? Es ist eine Vermischung. Also es ist oftmals schwierig, das kriegst du nicht ganz gut voneinander getrennt. Aber auch da ist mittlerweile mehr Fokus drauf. Und es gibt ganz tolle Beispiele, wo auch schon im Bereich des BGM in den Unternehmen schon tolle Präventionsmaßnahmen laufen. Und Präventionsmaßnahmen ist da bereits auf dem Bereich Stress. Ich habe es ja auch für mich, das Stressmanagement habe ich für mich als Säule in meinem Unternehmen. Und das ist natürlich auch entstanden aufgrund meiner eigenen Erkrankung, meiner Erfahrung daraus und dann die entsprechenden Weiterbildungen. Ich möchte das eigentlich nicht immer nur auf dem Thema Stressmanagement belassen, weil es ganz viele Faktoren bedeutet, wenn wir über Burnout oder auch im Zweifel mal über Depressionen sprechen. Es sind ganz viele kleine Punkte und Facetten. Aber Stress ist definitiv eins der größten Herausforderungen oder auch eines der größten Befeuerer, wenn es um das Thema Krankheiten geht. Und damit sind wir auch wieder bei den Depressionen. Und dabei reden wir nicht nur über die, ich sag mal, Geisteserkrankungen, sondern wir reden auch über Bluthochdruck, Kreislauf, Muskelschmerzen, Verspannung, bis hin zu Fibromyalgie, Rheuma. Ach, die Liste ist so lang, was du alles mit Stress kriegen kannst. Und es ist, ihr habt es in meiner Folge vielleicht schon gesehen, da ist es auch, das sind ja körperliche Prozesse, die da vorgehen. Auch eine Depression ist ein körperlicher Prozess, da passiert was mit dem Stoffwechsel hier im Kopf. Und das ist eben auch der Grund, warum immer mehr Studien dazu auch auf den Bolzen kommen, dass eine Depression nicht nur einfach irgendwie ein Gedankenwirrwarr und ein klassisches Broken Brain ist, so nach dem Motto, ich kann einfach nicht mehr einen klaren Gedanken fassen, sondern dass eine zumindest diagnostizierte Depression auch mittlerweile andere Ansätze braucht als einfach nur eine Verhaltenstherapie. Ich habe hier ein schönes Buch, habe ich mir extra rausgeholt, habe ich geschenkt bekommen, Die entzündete Seele, ich habe schon mal empfohlen, ist ein radikaler neuer Ansatz zur Heilung von Depressionen, sehr zu empfehlen. Da reden wir über, stille Entzündung, über Ernährung, was passiert eigentlich im Darm und was hat die Darm-Hirnachse mit Depression vielleicht zu tun und ist vielleicht das Antidepressiva wirklich immer das Allheilmittel? Jetzt darf ich da nicht wirklich drüber reden, weil ich kein Therapeut bin, sondern einfach nur als Interessierter mir ohne Ende Bücher dazu reingezogen habe und darüber sprechen kann. Aber wer mehr wissen will, darf sich auf jeden Fall dieses Buch holen und es ist ist für mich ein Aha-Erlebnis auch nochmal zu meiner eigenen Erkrankung gewesen. Und damit sehe ich auch meinen Ansatz in der Stressprävention als einen richtigen Ansatz. Und ich habe immer so ein sechs Säulen, so auf sechs Säulen basiert das, was ich mit meinen Coaches oder auch im Training in den Workshops mache, weil ich sage, es gibt nicht die Lösung im Stressmanagement. Es gibt auch nicht die Lösung für dich und die Lösung für dich. Also was mir geholfen hat, heißt noch lange nicht, dass es dir hilft. Und das macht es so, ach, manchmal so diffus und nicht greifbar, wenn ich von diesen Broken Brains spreche. Aber es lässt sich zumindest für mich aus dem ganzen Wissen, was ich mir ja jetzt beipoolen lassen habe und auch selber erfahren habe, die letzten, naja, 12, 15 Jahre, lässt es sich ganz gut festmachen und die sechs Säulen möchte ich euch heute gerne mit an die Hand geben. Wenn ihr das Gefühl habt von irgendwie muss ich was tun. Irgendwie, ich möchte gerne das Thema Stress und Stressmanagement für mich angehen. Ich möchte gerne präventiv etwas machen, damit ich nicht in diesen Wahnsinn des Broken Brains und einer Depression falle. Und Wahnsinn meinte ich überhaupt nicht despektierlich. Ich habe es gebraucht. Das hört sich hart an. Ich habe es gebraucht. Ich glaube, ohne diese Diagnose und ohne auch diese klare Thematik, ich liege am Boden und es geht nichts mehr, hätte ich nichts verändert. Und davon zu reden, präventiv etwas zu tun, damit etwas nicht passiert, was ich noch nicht erlebt habe, aber irgendwie verstehe, ist manchmal nicht so einfach. Und trotzdem werde ich nicht müde darüber zu erzählen, was es mit mir gemacht hat. Und du kannst dir angucken, wen du willst. Wenn jemand, ich sag mal, wenn der Schmerz groß genug war und Der ist für jeden anders. Aber wenn der Schmerz groß genug ist, dann fängst du eine Veränderung an. Es gibt zwei Motivationen, warum du Veränderungen nach vorne bringst. Weil du extremst Lust hast auf das, was da kommt. Totale Lust. Oder der Schmerz ist groß genug. Und ich sage immer wieder, dass wir bei wahrscheinlich 90, wenn nicht 95% der Menschheit dabei sind, dass die Menschen erst in die Veränderung kommen, etwas anders machen, etwas präventiv machen, wenn der Schmerz groß genug ist. Und das ist egal, wo wir da unterwegs sind, ob es im Privatbereich ist, im Unternehmensbereich, in der Führung, im Zwischeneinander, in der Beziehung, egal wo wir gucken, es gibt die beiden Motivatoren. Und beim Stress sage ich, okay, ich habe es gebraucht. Ich habe diese Burnout-Depressionsschleife für mich gebraucht, möchte aber jedem, der Bock drauf hat, daran nicht zu erkranken oder der sagt, oh, ich merke, irgendwie wird es gerade komisch, aber den ganzen Scheiß will ich gar nicht mitmachen, was die da mitgemacht hat. Den möchte ich einfach eine Möglichkeit anbieten, mit diesen sechs Säulen zu arbeiten. Da arbeite ich in meinen Trainings und Workshops eben sehr intensiv mit und auch in meinen Coachings. Aber ich werde euch heute mal die sechs Säulen kurz vorstellen. Vorab, wir haben die Säule Achtsamkeit als Säule 1. Die Säule 2 ist die Arbeit mit dem Zeit- und Selbstmanagement. Dann haben wir die Säule 3 mit der Bewegung, die Säule 4 mit der Ernährung, die Säule 5 mit den Gedanken und die Säule 6 mit der Sinnfindung. Und ich werde kurz einmal was zu erläutern. Also bei der Achtsamkeit, das ist ja auch so ein Wort, das ist in aller Munde, alle wollen achtsam sein, ne? Wir meditieren uns hier zu Tode. Das ist, wenn das was für dich ist, bitte. Also ich verurteile das überhaupt nicht, aber worum geht es bei der Achtsamkeit? Wenn du dazu was lesen willst, ich bin ein großer Fan von Jon Kabat-Zinn, MBSR-Training, ist ein 8-Wochen-Programm, bieten Kollegen auch von mir an. Da kannst du Achtsamkeit erleben, also wirklich en Detail. Es geht dabei um das im Hier und Jetzt leben. Das im Hier und Jetzt Gedanken wahrnehmen, das im Hier und Jetzt Dasein. Ich mache jetzt gerade mit euch den Podcast. Für mich gibt es im Moment nichts anderes. Ich mache das jetzt und dann gebe ich alles dort rein. Und wenn das hier vorbei ist, dann mache ich das nächste. Und das ist irgendwie gerade im Firmenkontext ganz oft so, dass man denkt, Multitasking ist da aber besser. Nee, also ja, vielleicht können wir Frauen auch klischeehaft, können das vielleicht hier und da ganz gut, aber das ist gegen deine Achtsamkeit. Also es erhöht dein Stresspegel und Multitasking ist wirklich die schlechteste Idee, wenn ich mich um Achtsamkeit kümmern möchte. Mach lieber 5 Minuten das eine, anstatt eine Viertelstunde drei Sachen. Bei der Achtsamkeit geht es darum, wertfrei auch einfach mal zu beobachten, was ist. Und das ist schon echt schwierig, nicht bewertend unterwegs zu sein, aber das kann man erlernen. Und da ist auch wichtig, wenn du dich über das Thema Achtsamkeit wirklich mal informierst, da hast du ohne Ende Content auch im Internet für umsonst. Mach es nicht zu deiner nächsten Challenge. Also gelebte Achtsamkeit hilft ohne Ende in diese Burnout-Spirale, wenn ich sie mal so nenne, oder diese Burnout-Stufen, dich da drin zu bewegen. Es ist der Fluss des Lebens, ne? Ist mal auf, mal ab, mal hoch, mal unten, mal oben. Und du kannst mit Achtsamkeit wirklich den Druck rausnehmen. Aber nicht, wenn du es wieder siehst als To-Do-Liste, ja? Also du musst nicht jeden Morgen jetzt erstmal meditieren. Wenn das dich stresst, dann ist das keine gelebte Achtsamkeit, ja? Also dann hilft es dir vielleicht eher montags, mittwochs und freitags zu meditieren morgens, anstatt dich jeden Tag hinzusetzen, weil das für dich nichts ist. Und ich habe so Quick and Dirty Nummern. Also bei mir geht ganz viel über Atmung. Also ich habe ganz viele verschiedene Atemtechniken. Da kriege ich den Switch im Moment, also derzeit schon richtig gut hin. Das war auch Übungssache. Das ist leider so bei Achtsamkeit, üben übt. Aber fang an, versuch den Fokus zu halten, mach eine Atemübung und du wirst sehen, das hilft dir definitiv, dein Stresslevel auch runterzubringen und damit auch deine Gefahr, nicht an Burnout zu erkranken. Um Entspannung geht es letzten Endes. Leg dich vielleicht auch einfach mal, wenn schönes Wetter ist, hört sich doof an, aber leg dich mal aufs Gras, auf eine Decke, ne, damit dich auch keine Zecken beißen oder irgendwelche Krabbeltierchen auf dir rum sind. Leg dich mal einfach hin und beobachte mal die Wolken. Und denk mal an nichts. Also nichts ist schwierig zu denken, aber versuch mal nichts zu tun. Und du wirst sehen, wie dein Körper sich anfängt zu entspannen. Sehr, also was sehr Schönes. Wenn du sagst, ich möchte aktiv was machen, aktiv für meine Achtsamkeit was tun, progressive Muskelentspannung, MBSR-Kurs, also guckt mal, wo in eurer Nähe ein MBSR-Kurs ist. Meditation ist natürlich ein Wahnsinns-Achtsamkeitstool. Ich liebe es mittlerweile, aber geführte, für mich ist zum Beispiel geführte Meditation das Richtige. Oder du machst sowas wie Yoga, Tai Chi und Qigong. Beim Yoga muss ich auch immer sagen, guckt, was ihr für ein Yoga macht. Yoga ist nicht Yoga. Informiert euch vorher, wie das aussieht. Dann die zweite Säule, da habe ich auch ein, zwei Tipps für euch. Entscheidend ist es, Kontrolle über das eigene Tun dort zu gewinnen. Und das kann ich machen mit klassischen Selbstmanagement- und Zeitmanagement-Tools. Da arbeite ich auch in den Workshops mit, zum Beispiel Johari-Fenster. Ich gucke drauf auf das Eisenhower-Modell. Wie packst du deine Tage vor? Pareto-Prinzip. Solche Dinge erläutere ich dort. Und es ist hierbei wichtig, bei der Säule dieses Vermeiden von Multitasking und dass du einfach für dich eine Priorisierung findest. Finde eine Priorisierung, wie du deinen Tag gestaltest. Ich weiß nicht, ob es für dich besser ist, die Woche montags oder freitags abends zu planen, die nächste Woche, ob es für dich besser ist, jeden Morgen neu zu planen. Finde da einen Weg, aber versuche da, deinen Tag ein bisschen Struktur zu geben und dennoch ein bisschen Flatterzeit zu lassen. Also ich brauche zum Beispiel Flatterzeit, sonst geht das gar nicht. Also sonst, wenn du mich hier in so ein Korsett steckst mit Struktur, also 100% Struktur, dann laufe ich weg. Ja, so als dritte Säule habe ich das Thema Bewegung. Da wird immer die Nase gerümpft, muss ich jetzt zum Fitnessguru werden, damit ich eine vernünftige Stresspräventionion habe? Nein. Bei der Bewegung geht es vielmehr um die Alltagsthemen. Also vielleicht habt ihr das irgendwo schon mal gesehen, wir benutzen jetzt die Treppe. Oder wir gehen jetzt jeden Tag eine Viertelstunde spazieren in der Mittagspause. Oder keine Ahnung, die Leute haben sich jetzt zu Corona alle einen Hund angeschafft. Also für die Stressprävention und das Stressmanagement ist das super. Du kommst an die frische Luft, du hast regelmäßig Bewegung. Wenn du das Ganze noch ein bisschen zackiger machst, also nicht schlenderst, wie als wenn du gerade Klamotten kaufen willst, sondern mal ein bisschen zackiger durch den Wald gehst, hast du absolut deine Bewegung, die du brauchst, um deinen Stress, den du vielleicht hast, auch wieder abzubauen. In der Folge, in der ich über Stress gesprochen habe, erkläre ich auch, warum das so wichtig ist. Also die kannst du dir nochmal anhören, ziemlich am Anfang meines Podcasts letzten Jahres. Weil wir einfach auch verschiedene chemische Stoffe im Körper haben, die abgebaut werden müssen, wenn wir eben in den Stress kommen. Und das kannst du mit Bewegung super gut machen, weil der Fight-and-Fly-Modus ja nicht anders funktioniert. Ne? Wenn du das Gefühl hast, irgendwie, mir brennt gerade der Schädel, ist echt gerade zu viel, mach eine Pause und sieh zu, dass du in Bewegung kommst. Das ist manchmal auch nur die Runde im Block, 5 Minuten einmal an der Luft. Das ist durchaus gut, dass du diesen Druck aus dem Kopf wieder rausbekommst. Und es ist wichtig, eine aerobe Bewegung zu haben. Also keine anaerobe, sondern eine regelmäßige und eine kontinuierliche Bewegung in deinem Alltag. Es geht nicht darum, zweimal die Woche zu eskalieren beim Sprint. Weil damit machst du eigentlich alles nur kaputt. Du machst, nein, nicht alles, aber du hast damit natürlich auch das Problem, dass du, dass der Körper auch unwahrscheinlich hochfährt dann und dann wieder andere chemische Stoffe im Körper sind. Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber also es geht nicht um Profisport, sondern es geht darum, regelmäßig eine Bewegung zu haben. Und viele der, also ich habe auch einige Kunden, die haben unwahrscheinlich viel Bewegung, die machen ihre, weiß ich nicht, 15, 20, 25.000 Schritte. Die haben auch nicht das Thema in der Bewegung, die haben das vielleicht woanders. Und deshalb habe ich auch das 6-Säulen-Modell aufgebaut. Wir gucken mal, wo kann man bei dir am besten ansetzen. Aber da, bei der regelmäßigen Bewegung, da kannst du auf jeden Fall aktiv was tun für deine Stressprävention oder auch für deine Burnout-Prävention. Ja, jetzt kommen wir an das liebe Thema Ernährung. Und da gibt es ganz, ganz viele Spezialisten in der vierten Säule. Ich habe eben schon, als ich von diesem Buch hier gesprochen habe, habe ich schon über die Darm-Hirn-Achse gesprochen. Wer da Interesse dran hat, da kann ich auch noch Näheres zu sagen. Aber es geht darum, dass das, was wir, du bist, was du isst. Das, was du aufnimmst, versorgt ja dein Atomkraftwerk, Mensch. Also deine Zellen werden mit den Nährstoffen versorgt, die du eben brauchst. Hast du eben Stress, verbrauchst du unwahrscheinlich viel von vielleicht bestimmten Stoffen. Und deine Zelle bekommt nicht genügend Nährstoffe und das, was sie braucht. Das ist jetzt mal einfach gesagt. Wenn du dann hinzu auch noch, wenn man Stress hat, ist es ja gerne so, man greift dann gern zu dem Süßen und zu dem Fastfood und zu dem Leckerschmecker, Fettigen. Wenn du das dann auch noch tust und nichts Nahrstoffreiches aufnimmst, machst du quasi so ein Double-Backpfeife. Weil einmal macht dein Chemiekörper oder dein Chemiecocktail im Körper schon was mit dir, wenn du Stress hast und eben diese Anzeichen auch zeigst in dem Burnout. Und wenn du dich dann auch noch schlecht ernährst, verschlimmerst du eigentlich den Zustand. Das ist gerade wichtig, wenn du so richtig im Stress bist, eigentlich dann richtig sich zu ernähren. Natürlich ist es immer gut. Aber gerade wenn du so richtig im Stress bist, brauchst du eigentlich noch mehr diesen gesunden Kram und dieses Nüsse fressen, weil es dann gerade benötigt wird. Da gehe ich auch in den Kursen drauf ein und es ist dort wichtig, das Thema Ernährung einfach für sich auf dem Schirm zu haben. Keiner sagt was gegen Schoki und weiß Gott nicht. Ich liebe die ganzen süßen Speisen und auch diese ganzen süßen Geschichten, aber eben in Maßen. Und das ist mit Anstrengung verbunden, aber ich weiß, wofür ich es tue, warum ich auf manche Dinge verzichte oder mir auch, warum ich auf manche Dinge, die habe ich mittlerweile ersetzt. Also in meinem Alltag habe ich die ersetzt. Ich esse manche Dinge gar nicht mehr. Auch über das Thema Ernährung könnten wir jetzt stundenrund sprechen. Wichtig hierbei, immer wenn du Stress hast, ist es eigentlich gerade dann wichtig, sich gut zu ernähren. Es ist durchaus sinnvoll, in deiner individuellen Situation auch Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Auch da sprich bitte mit deinem Heilpraktiker, mit deinem Therapeuten, mit deinem Arzt drüber, was auch für dich sinnvoll ist. Du kannst eine Mikronährstoffanalyse machen über dein Blut. Du kannst eine Darmdiagnostik machen, um zu gucken, wie bist du gerade unterwegs, was ist gut für dich. Aber das kannst du alles mit deinem Therapeuten machen. Und da empfehle ich auch gerne jemanden, wenn du da was wissen willst. Und schütte dir nicht einfach irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel im Kopf, weil du glaubst, das hilft dir bei Stress. Ist Blödsinn. Und versuche, entzündungsfördernde Lebensmittel einfach zu meiden. Was genau können wir sprechen, wenn du Bock hast, mit mir zu arbeiten? Aber da möchte ich gerne diese Tipps geben. Achte auf deine Ernährung, dass du gesund dich ernährst, dass du frisches Gemüse, frisches Obst isst, dass du pflanzenbasiert isst, deinen Fleischkonsum ein bisschen runterbringst. Keiner sagt, du sollst es aufhören, aber jeden Tag sich den Wanst vollhauen mit verarbeitetem Fleisch ist nicht gerade das Beste. Guck, dass du nicht zu viel Frittiertes isst, dass du bitte auch solche Dinge wie Nüsse, also mir helfen Nüsse, ich habe hier Mandeln, muss ich meinen. Sowas geht hervorragend, ja. Ich knabber Mandeln. Ist super für mein Hirn, wenn du Mandeln abkannst, ist super. Und sieh zu, dass du auf tierische Fette als solches ein bisschen verzichtest. Da tust du ganz viel für deine Stressprävention und auch für dein Broken Brain, denn damit mit der Darm-Hirn-Achse verbunden, es macht so viel aus. Also es macht wirklich so viel aus, wenn du ein bisschen diese Bad Foods aus deinem Leben streichst und dafür ein bisschen Good Foods reinmachst. Die fünfte Säule ist das Thema Gedanken-Mindset. Da arbeite ich sehr viel mit und sehr gerne mit, weil das für mich damals, als ich in der Therapie war, das war schon ein Gamechanger. Ich hatte mehrere, aber das war ein Gamechanger. Was Gedanken können, ist abgefahren. Und für mich gilt auch absolut, Stress beginnt im Kopf. Wir reden über Stressoren, wir reden über Prägung, wir reden über anerzogene Verhaltensweisen, wir reden über Einstellungen, wir reden darüber, was macht mich zu dem, was ich bin. Und deine Gedanken kreisen immer darum. Und es ist so, hast du einen Gedanken, werden damit Gefühle automatisch ausgelöst. Diese Gefühle sorgen für einen chemischen Cocktail in deinem Körper, was du mit deinem erlernten Verhalten versuchst zu kompensieren. Mit diesem Verhalten schürst du deine eigenen Erfahrungen, die wiederum dich zu dem machen, was du bist. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen komplizierter an, als es ist, aber unterm Strich, deine Gedanken bestimmen dein Sein. Hört sich ein bisschen esoterisch an, ist gar nicht so gemeint. Denn das ist wissenschaftlich bewiesen, dass das, was du mit deinem Kopf machst, ganz schön viel Auswirkung hast auf das, wie du dich verhältst. Und gerade in dem Stressmanagement ist es total wichtig, das Thema Haltung, Einstellung, Persönlichkeit oder sonstige Soft Skills-Themen mit zu berücksichtigen, denn das ist ein unwahrscheinlicher Bringer in allen Bereichen. Und bei der Stressprävention reden wir eben auch über positive Affirmationen, positives Denken. Wie kriege ich das in mein Leben integriert? Es gibt ganz viele tolle Tools. Wichtig ist dort auch reflektieren, journal mal ein bisschen, guck mal, bewerte mal das, was du da dir selber jeden Tag so erzählst. Bist du eher in dem Modus, was geht alles nicht, oder guckst du eher nach Lösungen? Das sind so Sachen, die haben alles mit der Säule Gedanken bei mir zu tun. Und da arbeite ich am liebsten wirklich mit. Bei dem einen oder anderen Säule hole ich mir auch gerne Kooperationspartner mit ins Boot, aber dieses Thema Gedanken, Mindset, Einstellung, Persönlichkeit ist so, wow. Da kannst du auf jeden Fall etwas tun, und wenn du merkst, du hast in der Burnout-Stufen, bist in den Burnout-Stufen einfach schon mal ein bisschen weiter und bist eigentlich kurz davor zu sagen, boah, eigentlich würde ich ganz gerne Hilfe holen, kannst du super mit einem Coaching, mit einem Workshop, also mit der Mindset-Arbeit, kannst du super Ergebnisse erzielen und gar nicht erst in dieses Syndrom reinrutschen. Und das Letzte ist die Sinnfindung. Ganz große Frage. Philosophen haben sich damit auseinandergesetzt, und nur weil die Diekmann jetzt über Sinn spricht, ne, hat sie noch lange nicht die Weisheit damit gelöffelt. Aber wenn du deinen Sinn kennst, und der kann sich auch mal ändern im Laufe des Lebens, aber wenn du deinen Sinn kennst, ersetze Sinn mit Warum. Kennst du dein Warum? Wofür stehst du morgens auf? Warum machst du das, was du tust? Was ist dein Antreiber? Was sind deine Motivationen? Was ist dein Warum? Wenn du dich damit mal auseinandersetzt, bist du derart imstande, die zweite Luft zu holen, so würde es der Sportler sagen, und über deine eigenen Grenzen hinauszugehen. Und nicht, um dich in den Burnout zu bringen, sondern um deine eigenen Leistungsgrenzen vielleicht auch mal zu erkennen oder deine eigenen Blockaden auch mal aufzulösen. Ich glaube, neben Gedanken und dann die Tools zum Bearbeiten dafür, ist die Sinnfindung eines der wichtigsten Bausteine in Führung, in Lebensthemen, im Stressmanagement, in allem. Und die kannst du entwickeln, also du kannst damit arbeiten, du kannst deinen Sinn natürlich nicht, kann mir jetzt nicht hinsetzen auf einen Stein meditieren und sagen, das ist der mein Sinn meines Lebens. Habe ich auch nicht getan, aber es gibt da ganz tolle Tools, wie du da rankommst, eben durch Reflexion, durch Vision und Ziele ermitteln, wo möchtest du hin, wo kommst du her, wo möchtest du hin. Werte und Normen bewusst machen, deine Prägungen bewusst machen und eine Art Kommunikation auch mit dir selbst, eine gute Kommunikation mit dir selbst finden und bitte realistisch bleiben. Also wenn du, wenn du an deinem Why, an deinem Warum arbeitest und das kennst, da bin ich fest von überzeugt, bist du lange nicht so gefährdet, in diese Burnout-Spirale zu kommen. Es macht dich resilient für das, was da kommt. Und ich sehe das an der aktuellen Situation in Corona. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und jeder hat auch ein anderes Empfinden von Stress. Ich beneide da im Moment niemanden sage, oh, der hat es aber gut oder der hat es nicht gut. Jeder hat seine eigenen Schuhe, in denen er laufen muss und jeder hat für sich auch sein Thema damit. Nur der ein oder andere geht besser damit um und andere drehen gerade auch zu Corona einfach durch. Und diese 6 Säulen sorgen dafür, dass du einfach eine Resilienz für dich aufbauen kannst, die sich natürlich auch immer wieder ändert. Und das ist es ist eine Lifetime-Reise, die du angehst mit der Prävention. Mal brauchst du sie mehr und mal brauchst du sie weniger. Und mit diesem Broken Brain-Thema diesen Monat möchte ich einfach nur aufrütteln, dass du etwas für dich tun sollst und unbedingt tun darfst und es total okay ist, dass du für dich da was machst, um dich resilient zu machen, um genau mit diesen Situationen, wie sie jetzt auch im Außen passieren, gut umgehen zu können. Und diese 6 Säulen bearbeite ich, wenn du mit mir arbeitest, sehr intensiv. Und wenn wir individuell arbeiten, schauen wir natürlich auch noch, welche Säule ist bei dir vielleicht schon gut gefüllt und welche möchtest du in Zukunft besser füllen. Der Burnout-Irrtum, so heißt ja meine Überschrift dieser Podcast-Folge. Ich glaube, es gehen ganz viele Mythen drum. Es ist ein Ausgebranntsein, ja, und ein Burnout wird auch gern mal als Depression definiert oder andersrum. Es ist wichtig, das schon voneinander zu trennen. Und wenn du merkst bei deinen Mitarbeitern und oder auch bei dir, du hast wirklich einen angehenden Burnout, dann hast du mit wirklich guten Präventionsmaßnahmen die Möglichkeit, dich in den ersten Stufen zu bewegen. Hast du es nicht gemerkt, weil du einfach die Scheuklappen auf hast und so in so einem Tunnelblick unterwegs bist und bist dann irgendwann in der zweiten Hälfte dieser 12 Stufen und merkst, okay, du brauchst da Hilfe, bitte wende dich da an deinen Therapeuten, an deinen Hausarzt. Informier dich bei der Deutschen Depressionshilfe, der Deutschen Depressionsliga und sprech vor allen Dingen mit deinen engen Verwandten, Angehörigen, Kollegen darüber, dass du da irgendwie ein Thema hast. Das ist auch etwas, dieses Totschweigen dieser ernstzunehmenden Erkrankung ist einfach unangenehm. Sprich damit drüber, weil dann wissen die Leute, wie sie mit dir umgehen oder dass sie mit dir eben anders umgehen können. Und ich habe es in meiner Anteaser-Folge schon gesagt, den gebrochenen Arm sehe ich, aber die Depression sehe ich eben nicht. Genauso sehe ich nicht den Burnout. Aber es gibt ganz, ganz viele Anzeichen und es darf mittlerweile etwas getan werden. Wir sind in einer VUCA-Welt, wir sind einfach so komplex unterwegs und es bedarf auch eine gute Self-Care-Kompetenz und eine, ich nenne es ja mal Leadership of Self-Kompetenz. Ich kann nicht, und mein Podcast heißt Leadership Work-Life-Balance freie Schnauze, ich kann nicht erwarten, meine Leute als Führungskraft zu führen, wenn ich mich nicht mal selber führen kann. Und für mich gehört genau so etwas zu einem Leader, einer Führungsperson dazu, mich selbst zu kennen. Das heißt nicht, dass ich keine Fehler mache. Ich mache auch Fehler, weil ich ja auch nur in meiner Blase sitze. Aber die Bereitschaft dazu, sich auch regelmäßig zu reflektieren und auch da Veränderungen zuzulassen und auch da was für mich zu tun, damit ich in der Lage bin, auch meine aufgetragenen Arbeiten zu erledigen, das hat was für mich mit Leadership zu tun. Und das wird deutlichst zu wenig in den Unternehmen noch gelebt und dafür bin ich angetreten, unter anderem einmal dir als Person zu helfen, nicht zu helfen, aber dich zu unterstützen, dir vielleicht auch Impulse zu geben oder mit Workshops und Trainings Impulse zu vermitteln, damit ihr in eurem Unternehmen einfach dann diese Dinge umsetzen könnt für euch in eurem Tempo, mit euren Schwerpunkten, in welcher Säule auch immer. Gut. Also der Burnout-Irrtum, da könnte ich tatsächlich noch weiter drüber sprechen, denn manchmal ist es auch wirklich der Stress, der dafür sorgt, dass dein Körper einfach nicht gut funktioniert, dann tust du ihm einfach nicht genug die richtigen Sachen rein und auf einmal hast du wieder Symptome wie ein Burnout oder eine Depression. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Facetten und letzten Endes darf man einfach sagen, eine Depression ist eine, ja, da funken die Neuronen und die funken nicht mehr ganz gut da oben und der Serotoninspiegel senkt sich und das sind körperliche Erkrankungen, die durchaus einer Therapie bedürfen, aber du kannst auch ganz viel selber machen, denn dein Körper ist darauf aus, durchaus seine kaputten Teile, Anteile wieder heil zu machen und dafür darfst du ihn unterstützen. In diesem Sinne würde ich gerne diese Folge mit dem Burnout-Irrtum für heute schließen. Ich möchte euch gerne beim nächsten Mal zu dem Thema Broken Brain und die Aufmerksamkeit auf das Thema Stress, Burnout, Depression. Ich möchte euch gerne in diesem Monat auch noch Methoden an die Hand geben, was du präventiv auch machen kannst, weil ich arbeite nun mal präventiv und da gibt es ganz, ganz viel, was du machen kannst, damit du einfach diese ganz doofen Erlebnisse, die mittlerweile viele erleben, nicht erleben musst. Und gut wäre, wenn diese Präventionsmaßnahmen auch in dem Kontext des Unternehmens mit Einfluss nehmen. Ich bin für gesunde Unternehmen, das siehst du in all meinen Posts, in dem, wo ich als Stigma Consult auch unterwegs bin, dass das ein Ansatz ist, womit ich immer wieder arbeite und egal auch mit den Kooperationen, die ich eingehe, kannst du auch auf meiner Homepage sehen, siehst du, das ist das, wofür ich antrete, dass wir gesunde und dann auch stabile und feste Unternehmen haben. Und ich möchte hierbei nochmal sagen, hier nichts wischiwischi, huibu und walla walla, sondern auch da im Stressmanagement an den Säulen kann ich ganz klar KPIs festmachen. Und eins ist auch klar, sorgst du dafür, dass deine Leute gesund sind? Hast du weniger Krankheitstage? Hast du weniger Ausfallkosten? Hast du weniger vielleicht Neueinstellungskosten? Und. Also wir können dieses ganze Thema absolut in dein Unternehmen integrieren mit KPIs. Und wenn du da Interesse hast, kontaktiere mich gerne auf den möglichen Wegen, Homepage hier auf dem Podcast oder LinkedIn, Xing, Facebook und Co. und Instagram und überhaupt. Gut, jetzt Schluss für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast einfach liked, nach draußen bringt und vielleicht schon mit diesen ersten Impulsen der 6 Säulen ganz gut arbeiten könnt, um dem Burnout-Irrtum auch in der großen Masse einfach mal Platz zu machen und zu sagen, Burnout ist nicht Depression und Depression ist nicht Burnout. Und wenn wir wirklich über Burnout sprechen, mit Stressmanagement ist da richtig was zu machen. In diesem Sinne, bleibt schön resilient, holt euch weitere Impulse, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Eure Janine. Tschüss.